Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Heute herrscht im euroatlantischen Raum Friede und das Risiko eines konventionellen Angriffs auf NATO-Gebiet ist gering. Mit diesem Zitat beginnt die neue Ausgabe der Auslandsinformation des Außenpolitikmagazins der Konrad-Adenauer-Stiftung. Der Satz stammt aus dem strategischen Konzept der NATO, allerdings aus dem Jahr 2010 und damit aus einer gänzlich anderen Zeit. Es ist offensichtlich, wie gravierend sich die Sicherheitslage seither verschlechtert hat. Der verheerendste Ausdruck davon ist Russlands offene Invasion der Ukraine. Innerhalb der NATO hat dies zu einer Rückbesinnung auf den ursprünglichen Zweck ihrer Gründung vor 75 Jahren geführt: die Bündnisverteidigung. Mitgliedstaaten verstärken ihre Anstrengungen im Verteidigungsbereich, gleichzeitig zeigt sich jedoch an vielen Stellen eklatanter Nachholbedarf. Und die politische Lage in den USA, dem wichtigsten NATO-Staat, sorgt für große Verunsicherung. Werden die USA mittelfristig weiter so für das Bündnis einstehen wie bislang? Oder geben zukünftig jene Kräfte den außenpolitischen Kurs vor, die das US-amerikanische Engagement mindestens in Europa womöglich deutlich zurückfahren könnten? In dieser Folge von Auslandsinfo Spotlight spreche ich mit dem amerikanischen Politikexperten Peter Rau über die verschiedenen außenpolitischen Strömungen in den USA und über die Debatte, die man dort über die zukünftige Rolle des Landes in der NATO führt. Außerdem reden wir darüber, was Europa tun kann, um NATO-skeptische Stimmen in den Vereinigten Staaten von einem anhaltenden Engagement in Europa zu überzeugen und so die USA im Bündnis zu halten. Peter Rau ist Senior Fellow beim renommierten Washingtoner Think Tank Hudson Institute und spricht, seiner österreichischen Mutter sei Dank, exzellent Deutsch. Zudem wollen wir in dieser Folge noch einen Aspekt des Bündnisses beleuchten, der eher selten detailliert zur Sprache kommt: die Partnerschaften der NATO mit Staaten in der ganzen Welt. Eine solche Partnerschaft besteht etwa mit Kolumbien. Darüber habe ich mit Stefan Reit gesprochen, der das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá leitet. Meine Interviewpartner sind Autoren in der angesprochenen neuen Ausgabe der Auslandsinformation, die sich ebenfalls der NATO widmet und die ich in den Shownotes verlinkt habe. Diese Folge des Podcasts wiederum ist der zweite Teil einer Miniserie anlässlich des 75-jährigen Bestehens der NATO. In der ersten Folge hatten wir den Außenpolitiker und CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter zu Gast. Auch diese Folge habe ich in den Shownotes verlinkt. Ich bin Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin jetzt mit Peter Rau in den USA verbunden. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Danke für die Einladung. Freut mich riesig.
Wir starten unsere Interviews häufig mit einer Art Aufwärmrunde. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie kurz und knapp beenden. Einverstanden?
Okay.
Der US-amerikanische Blick auf die NATO ist gekennzeichnet durch
Unterstützung.
Die größte Herausforderung der US-amerikanischen Außenpolitik ist
die aufstrebende Macht Chinas.
Europas Blick auf die USA ist
ungewiss, verbunden, aber mit Sorge.
Da gehen wir gleich noch drauf ein. Vielen Dank. Herr Rau, die NATO wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Ausgelassen fröhlich wird die Stimmung wahrscheinlich allerdings nicht sein. Zu ernst ist die politische Lage. Das liegt vor allem an Russlands Angriff auf die Ukraine. In den europäischen NATO-Mitgliedstaaten blickt man allerdings derzeit auch gebannt in die USA. Dabei dreht sich die Debatte seit Monaten um die Frage, ob die USA ihr Engagement in der NATO und damit für Europa massiv zurückfahren oder sogar stoppen könnten, sollte Donald Trump nochmal Präsident werden. Die USA sind, das wissen wir, seit Jahrzehnten die Schutzmacht Europas und übernehmen im Bündnis große Lasten, während keinesfalls alle Europäer ihre Verpflichtungen einhalten. Umso schwerer würde natürlich ein amerikanischer Rückzug die Europäer treffen, gerade angesichts des russischen Eroberungskrieges in der Ukraine. Die Diskussion hier, Herr Rau, kennen wir. Wir wollen heute auf die USA blicken, die Diskussion in den USA. Wie blickt man eigentlich dort auf die europäische Debatte? Versteht man die Sorgen? Sie haben eben die Sorgen schon angesprochen. Oder fragt man sich eher, warum die Europäer nicht längst selbst mehr tun für die eigene Sicherheit?
Naja, Verstehen und Verständnis sind unterschiedliche Begriffe. Einerseits, glaube ich, versteht man, warum die Europäer in den letzten Jahrzehnten so agiert haben, wie sie es gemacht haben. Es gab einen kostenaufwendigen Kalten Krieg. Danach wollte man einen Friedensbonus auszahlen. Das gilt für beide Seiten des Atlantiks. Und dann ist man sozusagen in ein Zeitalter hineingerutscht, wo man vermutet hat, dass man hier mit einer Art pazifistischen Weltordnung zu tun hat. Im Fall der Fälle kann man immer auf das Trittbrett der Amerikaner aufspringen. Das war auch eine europäische Einstellung und das, glaube ich, wird verstanden in Washington. Verständnis dafür hat man aber vielleicht etwas weniger, gerade weil ja eben George W. Bush, der jetzt mittlerweile schon 15 Jahre außer Amt ist, damals ein Verteidigungsminister, schon gewarnt hat, dass man mehr Lastenteilung braucht, mehr Gerechtigkeit innerhalb des Bündnisses. Unter Gerechtigkeit meine ich lediglich, dass es mehr Ausgleich gibt, mehr Balance, dass beide Seiten in ihre Verteidigungsfähigkeiten investieren. Und mittlerweile spürt man, dass ja Europa in den letzten paar Jahren das zum Teil begriffen hat, mehr tut, mehr investiert. Die Frage ist, ob das ausreichend ist mit Vergleich zu der russischen Kriegsmaschine oder mit Blick auf China, da ja die Chinesen immer mehr in ihre eigene Verteidigung investieren.
Aber Sie würden schon sagen, dass auch in den USA so ist, dass im Vergleich beispielsweise zu vor 3 Jahren doch auch mehr Außenpolitiker, mehr Experten im außenpolitischen Bereich erkennen, dass Europa mehr tut. Also das wird schon wahrgenommen.
Absolut, ja. Und das gibt sich auch aus den Daten. Die Frage ist, ob das genügend Tempo darstellt. Also wenn man bedenkt, dass Jens Stoltenberg, der scheidende NATO-Generalsekretär, immer wieder betont, dass es x Milliarden mehr an Investitionen gibt, das stimmt zwar, aber wir sind noch immer bei nicht einmal die Hälfte der NATO-Verbündeten, die jetzt das berühmte Wales-Ziel erreichen. Und dann kommt jetzt auch die zusätzliche Debatte, die immer mehr in Washington spürbar ist. Die 2%-Hürde ist eines, das ist eine wichtige Latte, die muss man auch überspringen können. Aber fließen diese Gelder auch Investitionen? Gibt es Kapazitäten und Fähigkeit, um Landesverteidigung Verteidigung zu organisieren? Da gab es ja diesen Bericht im Parlament, im Bundestag, des Wehrbeauftragten und da hat man natürlich auch Sorge und übrigens gibt es die gleichen Probleme hier in den USA. Also wir haben ein größeres Verteidigungsetat, aber wir müssen auch schauen, dass wir unsere Industrie, unsere Verteidigungsindustrie, unsere Rekrutierung der Soldaten und der Truppe unter anderem wirklich in den Vordergrund stellen. Ansonsten besteht hier die Gefahr, dass Abschreckung so in Europa nicht mehr aufrechterhalten wird.
Herr Rau, in Ihrem Text in der neuen Ausgabe der Auslandsinformationen blicken Sie detailliert auf die Debatte in den USA über die zukünftige außenpolitische Rolle der Vereinigten Staaten. Dabei schreiben Sie sinngemäß, dass Fehlschläge wie im Irak oder auch in Afghanistan dazu geführt haben, dass das Vertrauen vieler Amerikaner in die Fähigkeiten US-amerikanischer Außenpolitiker, die internationale Ordnung zu gestalten, abgenommen hat. Auch deshalb würden nun wieder verstärkt andere außenpolitische Ideen diskutiert, auch solche, die lange in Misskredit standen. Welche Ideen sind das denn, die in Amerika derzeit diskutiert werden? Und lassen sich diese Ideen bestimmten Flügeln der republikanischen und der demokratischen Partei zuordnen?
Ja, vielleicht einfach pauschal gesagt, der Isolationismus wurde in den USA am Pearl Harbor Tag, 7. Dezember 1941, mehr oder weniger ausgebombt.
Isolationismus, können Sie kurz in 2 Sätzen erklären?
Einfach, dass Amerika hinter 2 großen Ozeanen und Meere sich mehr oder weniger schützend zurückziehen kann, ohne gravierende Folgen. Und die Debatte gab es ja auch vor dem Zweiten Weltkrieg und da gibt eine lange Tradition in der amerikanischen Geschichte, diesen Isolationismus zu pflegen, vielleicht zum Teil auch gerechtfertigt damals, da ja die Globalisierung noch nicht so angekommen ist und da ja einfach Kommunikation, Bürgeraustausch, Handel, aber auch die Möglichkeit, Macht zu projizieren, nicht so machbar war damals. Und dieser Isolationismus ist klar mit Pearl Harbor weggebombt worden und man hatte Jahrzehnte eine wirklich Führungsrolle im Kalten Krieg, Europa anzuführen oder Westeuropa gegen den Warschau-Pakt und die Sowjetunion. Mittlerweile und fast voraussehbar, ein paar Jahrzehnte nach Ende des Kalten Krieges, ist dieser Isolationismus etwas zurückgekehrt. Zumindest es ist eine wichtige Debattenspur in der amerikanischen Debattenlandschaft. Und dieser Form des Isolationismus wird eher rechts der Mitte zurzeit gesehen oder vielleicht im rechten populistischen Flügel der Republikanischen Partei. Links der Mitte gibt es auch einen progressiven Ansatz, sich etwas zurückzuziehen. Aber unter Progressiven hat es nie wirklich aus meiner Sicht das Verständnis oder das Commitment gegeben, Macht zu projizieren. Das geht einfach nicht überein mit dem progressiven Ansatz. Und ich habe das in diesem Aufsatz auch zitiert. Einer meiner Lieblingskolumnisten, Charles Krautheimer, der vor ein paar Jahren verstorben ist, hat geschrieben, weder der isolationistische Glaube, dass Amerika zu gut für die Welt sei, noch die progressive Auffassung, dass die Welt zu gut für Amerika sei, eignet sich für eine robuste US-amerikanische Außenpolitik, die das nationale Interesse verteidigt. Das heißt, Macht zu projizieren, harte Macht, also militärische Mittel als wirklich Rückgrat der globalen Weltordnung wahrzunehmen, ist nicht wirklich Kern des progressiven Weltbildes. Mitte rechts versteht man, glaube ich, mehr, dass das Militär macht, unter anderem die Weltordnung bis jetzt geschützt hat, aufrechterhalten hat, die liberale Ordnung machbar, wirklich entstanden ist daraus. Aber der Isolationismus bedeutet, dass man sich vielleicht etwas nach Irak und Afghanistan mehr zurückziehen möchte. Und diese lange Kriege, diese lange Einsätze haben auch, glaube ich, den Durchschnitts-Otto-Normalbürger in den USA etwas verungewissert, dass man jetzt wirklich noch positiv Macht projizieren kann. Und vielleicht ein letzter Satz dazu. Ich bin 41 Jahre alt. Und meine Generation hat bis jetzt wirklich nur einen Rückschlag nach den anderen erlebt. Ob es der 11. September ist, das war gerade in den Universitätsjahren gewesen, dann gab es den Afghanistan- und Irak-Kriege, die nicht erfolgreich ausgegangen sind, dann gibt es die Finanzkrise, die Migrationskrise und unter anderem, bis dann 2016 das Bürgertum, das Wählertum gesagt hat, genug ist genug, wir möchten hier jetzt einen Akzent setzen durch Donald Trump. Die Vietnam-Generation hat zwar 76 den Krieg verloren, aber 14 Jahre später, 1990, haben sie dann den Kalten Krieg gewonnen. Und die haben dann dadurch, glaube ich, wieder Selbstvertrauen getankt. Und dieses Selbstvertrauen fehlt etwas, glaube ich, der USA zurzeit. Und das ist auch ein Grund, warum man diesen Rückzug etwas oder diese Tendenz in der amerikanischen Außenpolitik wahrnimmt.
Diese Tendenz ist aber, würden Sie sagen, weder in der einen noch in der anderen Partei alles dominieren.
Ist auch ein Grund, warum ich eingangs gesagt habe, dass man noch die NATO als wichtig sieht oder vertraut. Oder ich weiß nicht jetzt genau das Wort, das ich zu den verwendet habe, aber das ist zwar eine Momentaufnahme, das muss man aber in Gedanken behalten. Als Jens Stoltenberg während der Trump-Administration in Washington war und eine Rede zum Kongress gegeben.
Also der NATO-Generalsekretär.
Genau. Ja. Beide Seiten des Kongresses, Republikaner und Demokraten, haben ihm da glühenden Applaus geschenkt. Und glaube, heute nach den Umfragen ist die NATO noch ganz eng verankert in den USA. Aber die Energie, das, was im Wahlkampf immer wieder aufblüht, bei den Vorwahlen unter den Republikanern und unter den Demokraten, ist halt etwas Skepsis. Und auch wenn jetzt die Zahlen positiv sind, die Frage ist, wo liegt die Energie, die politische Momentum zurzeit? Und da würde ich sagen, dass die isolationistischen Denken, Mitte rechts und die progressiven Mitte links, die vielleicht weniger Weltordnung und Ordnung generell als Konzept schätzen, dass die eigentlich viel Momentum und Engagement spüren zurzeit.
Mehr als vor 10 Jahren, mehr als vor 20 Jahren.
Ja. Noch immer eine Minderheit, aber eine Minderheit, die ziemlich selbstbewusst auftritt, ja?
Ja. In Ihrem Text sprechen Sie auch eine Gruppe an, die sogenannten Priorisierer. Das allerdings sei eine neue Gruppe. Können Sie das erklären? Weil den Punkt fand ich sehr spannend.
Naja, bis jetzt war ja die amerikanische Involvierung in der europäischen Ordnung eine, die ziemlich logisch war. Europa war das wirtschaftliche Zentrum der Welt. Und die Sowjetunion abzuschrecken, das sozusagen Imperium Moskau zurückzuhalten, sodass Westeuropa, Mitteleuropa, Zentraleuropa sich frei wirtschaftlich und politisch entwickeln kann, war eine absolute amerikanische weltpolitische Priorität. Wahrscheinlich die größte. Also wenn man zurückgeht und die alten Memos, also die alten Akten, die Kanzlermappe sozusagen des Präsidenten liest von den Kalten Kriegjahren, da war die Sorge in Korea und in Vietnam, dass man eine Lücke öffnet in Europa. Weil Berlin war wirklich die große Stadt der Welt. Also es ging damals während der Cuban Missile Crisis in Kuba um.
Der Raketenkrise in Kuba, genau.
Ob jetzt die Sowjetunion in Berlin etwas vorhat. Heutzutage ist Europa noch immer absolut für amerikanische Prosperität essentiell. Wenn man das an Handelsdaten nimmt, wenn man jetzt die Investitionsdaten unter die Lupe nimmt. Aber es ist ganz klar der Fall, dass Ostasien immer mehr an Wichtigkeit gewinnt, dass Indien immer größer und wichtiger wird im weltwirtschaftlichen Sinne und dass die USA jetzt nicht nur sich auf ein sozusagen Feeder, also auf ein Kontinent oder ein Teilkontinent konzentrieren kann, sondern dass wir auch Ordnungsaufgaben und Schlichtungsfragen in Ostasien wahrnehmen müssen. Und gerade deswegen hat das eine politische Debatte losgetreten in den USA, inwiefern unser Engagement in Europa, wo die europäischen Staaten, die wirtschaftlich so viel stärker sind wie Russland, uns etwas ablehnt oder von unserer Hauptaufgabe wegnimmt, die China gegenüber Taiwan oder gegenüber die Philippinen oder Japan oder Korea abzuschrecken, also dort wirklich die Friedensordnung aufrechtzuerhalten. Und die Debatte ist wichtig, ja.
Also, dass man die Priorität auf China legt, das ist die Position. Sozusagen die Europäer müssen eben eigentlich für die Sicherheit in Europa sorgen und die Amerikaner priorisieren und konzentrieren sich auf China. Ist das so die Position?
Genau, und die Position ist eigentlich so wie Sie sie gerade formuliert haben, absoluter Konsens in der amerikanischen Politik. Nur der Krieg herrscht im Moment in Europa und die Frage ist, wie sollte die USA im Sinne des Gleichgewichts sich positionieren? Also Europa zu verlassen wäre, glaube ich, absolut ein Horror, und die überwiegende Mehrheit der amerikanischen Außenpolitiker, auch jene, die sich als Prioritisierer identifizieren würden, würden dies wahrscheinlich ablehnen. Aber sollte man lediglich den atomaren Schirm spannen und den Rest im konventionellen Sinne der Europäer überlassen, sollte man sich mehr durch Truppenpositionierung in Osteuropa sozusagen in Stellung bringen. Das sind, glaube ich, die Fragen, die wirklich anstehen und die gerade debattiert werden.
Nun war die Aufregung vor ein paar Wochen hier in Europa besonders groß, als Donald Trump sozusagen den NATO-Schutz für in Anführungszeichen säumige NATO-Mitglieder zumindest ja in Frage gestellt hat, oder zumindest wurde das so gedeutet. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die USA tatsächlich sich von der NATO abkehren?
Ja, das ist eine komplizierte Frage. Einerseits sehe ich die Chancen als relativ gering oder die Wahrscheinlichkeit als relativ gering, dass die USA sich offiziell von der NATO abwendet. Das wäre mit unserem Kongress, mit unseren Medieninstitutionen, mit dem gesamten Establishment-Bürokratie und einfach Denken des amerikanischen Volkes fast undenkbar und relativ unwahrscheinlich. Andererseits muss ein Präsident ja lediglich sagen, dass er Artikel 5 für manche NATO-Staaten als nicht mehr greifend.
Also der Beistandsartikel im Fall eines Angriffs, genau, der sozusagen Kern der Abschreckung ist.
Genau, wirklich der Kern des ganzen Bündnisses. Und wenn ein Präsident eine solche Äußerung machen würde, dann wäre das für zum Beispiel Russland ja etwas verlockend und würde so die NATO untergraben. Also die Frage ist einerseits, und die stellt sich ja für Biden oder Trump, wenn jetzt die USA oder die Europäer sich nicht ausreichend im Baltikum militärisch organisieren, und da ist jetzt durchaus zu begrüßen, dass Deutschland ein Kontingent, eine Brigade ja nach Litauen schickt, aber wenn man zu wenig macht, die Russen marschieren ein fait accompli binnen 48 Stunden, wenn das möglich wäre, und dann ihren eigenen atomaren Schutzschirm und Anführungszeichen über das Baltikum strecken, ist man wirklich bereit, da hineinzukämpfen? Und die Frage, glaube ich, muss man sich in Washington stellen, egal wer im Weißen Haus sitzt. Aber ganz klar, durch Trump seine Äußerungen und die im Wahlkampf sehe ich eher als Provokation. Er liebt es auch, dieses Establishment aufzuwirbeln. Er besteht das Aufwiegeln und Aufwirbeln und Provozieren, und der mag diese kantigen Formulationen, aber ob jetzt die eigentliche NATO-Position seiner Regierung ein offizieller Rückzug wäre, wage ich zu bezweifeln, aber er könnte durchaus durch Kommentare unter anderem ja da Schaden anrichten. Aber schauen Sie, die erste Trump-Regierung, und man kann schwer projizieren, wie eine zweite ausschauen würde, aber in der ersten hat man ja die Ostflanke der NATO gestärkt. Man hat Enhanced Foreign Presence aufgebaut. Er hat gute Leute in Schlüsselpositionen gehabt, Wes Mitchell, H.R. McMaster und andere, also der Staatssekretär für Europa-Fragen oder der nationale Sicherheitsberater, um zwei zu nennen, die wirklich schätzen und wissen, wie wichtig Europa ist. Und er hat auch absolut auf Öl und Gas gesetzt, und der Export von Öl und Gas schwächt ja maßgeblich das russische Budget, weil es auch den Preis ja nach unten treibt. Das ist extrem wichtig im russischen Denken. Also schauen wir mal, er kann auch relativ gut mit Präsident Zelensky, und es kann sein, dass das gut funktionieren würde. Es ist wirklich schwer vorauszusagen, aber die Frage ist offen, ja, ganz klar.
Wir wollen jetzt auch nicht zu sehr ins Spekulieren kommen, deswegen, Sie haben angesprochen, die größte außenpolitische Herausforderung der USA ist China. Angesichts dieser Herausforderung, aber auch den anderen Herausforderungen, die wir eben angesprochen haben, und angesichts dieser miteinander konkurrierenden außenpolitischen Ansätze derzeit in den USA, wie würde aus Ihrer Sicht denn eine sinnvolle Außenpolitik der USA aussehen, mit Blick auf die NATO, die Eindämmung Russlands, aber eben auch Chinas?
Ja, die USA kann nicht alles auf einmal machen, aber es muss all diesen Herausforderungen wirklich entgegenstehen. Und das bedeutet, dass man Bündnispartnern ermächtigt, dass man ihnen die Fähigkeit gibt, die Unterstützung gibt, dass man auf sie positiv einredet und auch aufhebt im positiven Sinne. Und da gibt es eben Schlüsselpartner in dieser Welt. Man möchte diese sozusagen katholische Ehe mit Indien eingehen. Ob die Indier das wollen, wage ich zu bezweifeln, aber man versucht da Indien und New Delhi für uns zu gewinnen. Mit Tokio hat man eine ganz wichtige und wesentliche Partnerschaft im Fernen Osten. Man möchte Berlin und Deutschland in Europa, im Herzen Europas ermächtigen. Deutschland hat die wirtschaftliche Macht. Es ist einfach der größte und wichtigste Partner in Europa. Ich bin nicht überzeugt, dass Paris und Frankreich diese Rolle einnehmen kann. Es ist eher eine Mittelmeermacht, die in Afrika eine wichtige Rolle eingenommen hat in der Vergangenheit und hoffentlich auch wieder in der Zukunft. Frankreich setzt auch nicht wirklich auf schweres Gerüst, das ja notwendig wäre in ihrer militärischen Planung, um Russland zu bekämpfen, abzuschrecken. Deutschland macht das. Großbritannien hat auch eine wichtige Rolle, aber in Europa muss es eben auch so sein, dass die USA immer mehr Verantwortung an Deutschland übergibt, aber eine Koordinierungsrolle weiterhin wahrnimmt, weil eben nur die USA das Vertrauen hat von Lissabon bis nach Helsinki, um alle Blickwinkel der Europas Überschneidungen zu finden und zu koordinieren.
Also würden Sie, korrigieren Sie mich, wenn ich das jetzt falsch übersetze sozusagen, Sie würden klar für eine starke NATO plädieren und wie mit Eindämmung Russlands und gegenüber Chinas? Was ist da aus Ihrer Sicht die richtige Politik der USA, also was müssen die USA machen?
Genau, also mein österreichisches Bubendeutsch braucht manchmal eine Übersetzung, aber das haben sie jetzt richtig
gemacht. Aber gegenüber China, wie sähe da aus Ihrer Sicht oder gegenüber Russland und China die richtige amerikanische Außenpolitik aus?
Naja, die Wahrnehmung in Washington, das war vor 5, 7, 8 Jahren überhaupt nicht der Fall, ist, dass Peking und mit Moskau immer mehr ein Bündnis geschlossen hat. Damals war der Gedanke, dass die Russen Öl und Gas exportieren möchten. Das heißt, sie möchten einen hohen Preis. Die Chinesen haben einen unersättlichen Appetit für Öl und Gas. Das heißt, die möchten für Ankurbelung der eigenen Wirtschaft einen niedrigen Preis. Und diese strukturellen Unterschiede zwischen Moskau und Peking ist eine Barriere, die sie nicht zu überwinden haben. Das war eine Lesart, die vor 7, 8 Jahren, ich habe es noch ganz klar im Gedanken, in Washington kursierte. Heute, glaube ich, versteht man, dass der Revisionismus, also den Versuch, einfach diese liberale, demokratische Vorstellung zu stürzen, alle Unterschiede zwischen Moskau und Peking jetzt überwindet und überwunden hat. Und angeführt wird dieses Bündnis, auch wenn es nicht jetzt Planstellen gibt in Moskau, wo jetzt chinesische Offiziere unterwegs sind, oder in Peking, wo jetzt russische Offiziere zu Hause sind, aber generell ist der große Partner China, einfach rein aus wirtschaftlichen Gründen und aus Größe, die Russland einfach nicht aufbringen kann. Und es ist ein Grund, warum man in Washington ja auch, da gibt es diese Debatte, sollten die Europäer mehr in Europa machen oder wäre es gut und sinngemäß, wenn die Europäer auch etwas im Indo-Pazifik unterwegs wären. Die Franzosen sagen so und so, wir sind eine indopazifische Macht, also die werden das machen. Aber als die Fregatte Bayern in den Indo-Pazifik gesegelt ist, hat man das als positiv gesehen, weil man eben durch unsere Bündnispartner dort dann die Deutschen auch sich selbst ein strategisches Bild machen können und nicht immer die Amerikaner mit Schaum vor dem Mund vor den Chinesen warnen, sondern die Australier, die Koreaner, die Japaner unter anderem und die Taiwans erklären, wir haben dies und das gespürt oder dies und das erlebt in den Philippinen unter anderem in den letzten Jahren und dann kann Deutschland selbst ein Bild machen, ob das übereinstimmt mit was die Amerikaner spüren.
Und wenn Sie sagen, mehr und mehr sieht man, dass Russland und China eine Allianz oder eine gemeinsame Gruppe bilden, was hat das für Konsequenzen? Kann man dann, wenn wir jetzt nochmal an die Priorisierer denken, kann man dann überhaupt sagen, wir priorisieren uns auf China und Russland machen so ein bisschen die Europäer oder muss man das zusammendenken?
Also ich denke das absolut zusammen, aber die Priorisierer würden sagen, dass dies nicht unbedingt notwendig ist, dass der Durchbruch der Chinesen oder der Ausbruch, wenn sie Taiwan einnehmen und diese erste Inselkette dort dann durchbrechen von amerikanischen Partnern, dann ein Riesenprozentsatz des Weltbinnenprodukts in greifbarer Nähe Chinas kommt und Russlands Aktivitäten in der Ukraine wirklich nur ein kleines Kopfzerbrechen dann darstellen.
Aber Ihre Position, Ihre persönliche Position?
Meine Position ist, dass beides wichtig ist, dass man, dass die europäische Wirtschaftsordnung und einfach für die USA, die ja weit entfernt ist, auch ein Brückenkopf in Eurasien braucht und die ist Europa, dass man gerade deswegen Europa ja auch nicht verlassen kann. Ich bin auch nicht unbedingt der Überzeugung, dass wenn die USA sich zurückzieht, dass dann die Europäer sofort dieses Vakuum einnehmen können. Es kann sein, dass die Chinesen dann zu allen osteuropäischen Staaten gehen und in die Ohren hineinflüstern, ihr habt den amerikanischen Weg versucht, dieser Weg hat nicht funktioniert, die Amerikaner haben euch verlassen, wir haben Einfluss auf Moskau, kommt mit uns, geht unseren Weg. Und das wäre, glaube ich, für die europäische Ordnung ein Riesenproblem.
Und für die USA.
Genau, ich glaube, man muss beides auf einmal unternehmen und dafür braucht man wirklich unser eigenes Fitness, müssen wir etwas verbessern und dann auch unsere Bündnispartner.
Herr Rau, zum Abschluss. In Deutschland und Europa ist derzeit häufig zu hören, dass man alles unternehmen müsse, um die USA in der NATO zu halten. Kann Europa denn aus Ihrer Sicht überhaupt etwas tun, um auch die NATO-kritischen Kräfte in der US-amerikanischen Politik davon zu überzeugen, dass sich die USA weiter auch für Europa engagiert? Und wenn ja, was?
Ja, also das ist die ganze Debatte der Lastenteilung. Wenn Europa zeigt, dass es mehr Selbstständigkeit hat, dass es schafft, mehr Eigenständigkeit wirklich auf die Wege zu bringen, dann hat das einen absoluten Effekt in Washington. Und das spürt man ja jetzt schon, dass die europäischen Investitionen, der Gedanke der Zeitenwende weg von Nord Stream und Richtung Sanktionen zum Beispiel, auch bedeuten, dass man von Senatoren, von Abgeordneten, von Meinungsmachern in Washington auch ein anderes Blick auf Berlin und Deutschland hat.
Vielen Dank für Ihre Zeit und für das spannende Gespräch.
Gerne.
Das war der Außenpolitik-Experte Peter Rau vom Hudson Institute bei Auslandsinfo Spotlight. Jetzt hören wir mein Gespräch mit Stefan Reit über das NATO-Partnerschaftsprogramm mit Kolumbien. Stefan Reit leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bogotá.
Aus Bogotá zugeschaltet ist jetzt Stefan Reit. Hallo Stefan.
Hallo, guten Morgen aus Bogotá.
Stefan, wir wollen heute auf einen Aspekt schauen, der mit Blick auf die NATO nicht so oft zur Sprache kommt, nämlich die Partnerschaftspolitik des Bündnisses. Die NATO hat verschiedene Partnerschaftsprogramme, darunter seit 1994 zum Beispiel den Mediterranean Dialogue mit Ländern wie Tunesien, Ägypten oder Jordanien. Es gibt aber auch sogenannte globale Partner. Dazu zählen zum Beispiel die Mongolei, Australien, Japan, Südkorea und eben Kolumbien, das Land, in dem du lebst und arbeitest und dessen Partnerschaft mit der NATO wir uns gleich näher anschauen wollen. Bevor wir das tun, sag uns aber doch mal ganz kurz, was sind eigentlich sicherheitspolitisch die größten Herausforderungen, vor denen Kolumbien steht?
Ja, also für Kolumbien selbst ist es erstmal die Geografie hauptsächlich. Man muss sich eben Kolumbien als einen Staat vorstellen, der selbst vielleicht nur 40-50% seines eigenen Territoriums kontrollieren kann. Aufgrund der Andenketten, aufgrund des fast 40% Regenwald. Viele Teile des Landes sind nicht zugänglich. Dort hat es nie den Staat gegeben. Es gibt keine staatliche Präsenz und auch keine Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols. Und dort eben haben sich seit langer Zeit ja entweder Guerilla-Gruppen breit gemacht oder eben heutzutage auch Drogenkartelle, kriminelle Banden, die regional oder sogar national vernetzt sind und weite Teile des Landes kontrollieren. Das würde ich sagen, ist eben das Hauptproblem von Kolumbien. Darüber hinaus natürlich alle Sicherheitsprobleme, die heute diskutiert werden. Cybersecurity ist ein wichtiges Thema, das Thema Umwelt und Sicherheit ist ein wichtiges Thema. Und wenn man eben dann mal nach außen guckt auf das klassische Verteidigungsthema, dann hat Kolumbien eben eine über 2000 Kilometer lange Grenze mit einem autoritären Staat, mit der Diktatur in Venezuela. Und auch das Thema Einfluss autoritärer Mächte in Kolumbien, sei es China, sei es Russland, sei es Iran, ist ein Thema, was immer stärker diskutiert wird.
Und das wird auch diskutiert in Kooperation mit der NATO und da wollen wir jetzt näher drauf schauen. Ich habe es schon gesagt, Kolumbien ist globaler Partner der NATO seit 2017. Du schreibst in deinem jüngst in den Auslandsinformationen erschienenen Text, dass sowohl die NATO als auch Kolumbien von dieser Partnerschaft profitieren. Lass uns mit Kolumbien beginnen. Auf welchen Feldern profitiert das Land denn von der Kooperation mit der NATO?
Ja, also in der Tat überraschend, als ich mir das Thema näher angeschaut habe, dachte ich auch mal sehen, was steht da auf dem Papier, was gibt es in der Wirklichkeit und ich war überrascht, dass eben doch tatsächlich sehr viel Substanz in dieser Partnerschaft steckt für beide Seiten. Für Kolumbien eigentlich ganz offensichtlich. Kolumbien hatte eben einen starken internen Konflikt mit der größten Rebellengruppe, die FARC. Vorher ist das Armadas Revolucionarias de Colombia, die den Staat wirklich bedroht haben, die auch die Hauptstadt schon fast belagert hatten. Dann wurde eben mit Hilfe der USA und dem Plan Colombia die FARC zurückgedrängt und schließlich in einen Friedensprozess gezwungen, der 2016 in einem Friedensvertrag mit dem FARC und der Auflösung, der Niederlegung der Waffen endete. Und seitdem hat eben Kolumbien die Möglichkeit gehabt, auch sich ein bisschen stärker nach außen zu konzentrieren. Wir sprechen hier von einem Rollenwandel, ein Stück weit des Militärs, einer stärkeren internationalen Orientierung. Und Kolumbien profitiert eben enorm von dieser Partnerschaft mit der NATO. Eben dadurch, dass man die eigenen Standards anhebt auf internationales Ausbildungsniveau, dass man eben bei dem Thema Zusammenarbeit und Interoperabilität der Streitkräfte ein Stück weit vorangekommen ist. Und dass man dann eben Teil dieses Sicherheitsnetzwerkes ist, was die NATO anbietet. Die NATO hat ja über 30 Ausbildungs- und Trainingszentren, in dem Kurse sicherheitsrelevante Themen zu allen möglichen Themen angeboten werden. Und da ist eben Kolumbien jetzt Teil und kann eben erheblich profitieren, indem es seine eigenen Streitkräfte und Sicherheitskräfte weiter professionalisiert.
Und Stefan, wie kann man sich denn so ganz konkret dann so eine Zusammenarbeit vorstellen? Fliegen dann Vertreter der NATO nach Kolumbien und treffen sich da, besprechen Dinge, oder es gibt Trainingszentren, wo dann kolumbianische Soldaten gemeinsam mit Soldaten von NATO-Bündnisstaaten oder NATO-Mitgliedsstaaten trainieren, lernen? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Ja, ganz konkret, genau so ist es. Es gibt eben einen Austausch von Personal. Die Kolumbianer haben selbst ein Trainingszentrum. Sie sind sehr stark spezialisiert im Bereich Entfernung von Antipersonenminen, von Minen, Minenräumung, haben sie ein Trainingszentrum, wo sie selbst auch Kurse anbieten, eben NATO-Personal nach Kolumbien kommt und hier ausgebildet wird. Aber genauso nimmt eben kolumbianisches Personal auch an vielen Trainingszentren teil, die die NATO in ihren Mitglieds- oder Partnerländern hat, und kann sich dort eben weiterbilden. Also es ist tatsächlich ein Austausch von Personal, eine gemeinsame Weiterbildung, wo eben die Länder, die spezielle Expertise und Kenntnisse haben, in einem Bereich eben andere Partner ausbilden.
Ein Aspekt der Zusammenarbeit, Stefan, ist auch die Integrität der kolumbianischen Streitkräfte, die durch die Zusammenarbeit mit der NATO gestärkt werden soll. Dabei spielen auch die Geschichte des Landes und das Thema Menschenrechte eine Rolle. Kannst du das vielleicht kurz näher ausführen?
Ja, ich glaube, das ist aus kolumbianischer Perspektive ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wie gesagt, wir haben in Kolumbien eben diesen langen, langen internen Konflikt, der Staat und mit dem Staat Militär und die Streitkräfte gegen die internen Guerilla-Gruppen, gegen die FARC, gegen die ELN, andere Guerilla-Gruppen, die in den 60er Jahren entstanden sind. Eben, und in diesen 30, 40 oder 50 Jahren des Konflikts, der im Grunde genommen mit einigen Gruppen bis heute noch immer andauert, hat auch das Militär nicht immer sauber agiert, sondern es ist eben dort auch zu schrecklichen Verbrechen gekommen, zu Menschenrechtsverbrechen durch das Militär, zu einer Zusammenarbeit zwischen Militär und paramilitärischen Kräften. Und ein der prägenden Beispiele, ganz, ganz schlimm, sind die sogenannten Falsus Positivos, also falsche Positive, wo 6000 zivile, unschuldige Bürger, muss man sagen, des Landes durch das Militär umgebracht, getötet wurden dann in Guerilla-Uniformen gesteckt. Man hat ihnen eine Waffe in die Hand gedrückt, um sozusagen damit deutlich zu machen, dass man eben Erfolge hat im Kampf gegen die Guerilla. Das wurde alles später aufgedeckt, es wird gerade aufgearbeitet, aber eben Kolumbien, das Militär, hat eben dort auch eine dunkle Geschichte in diesem Konflikt. Ganz anderes und sehr wichtiges Thema ist das Thema Korruption, gerade bei der Beschaffung, eben wo auch im Militär, im Sicherheitsbereich eben sehr starke Probleme waren im Bereich Korruption, im Bereich Transparenz. Und da hat eben Kolumbien gerade durch die Partnerschaft mit der NATO auch große Fortschritte gemacht, indem eben Standards eingeführt wurden, Transparenzstandards, Doppelsicherungen, eben um Transparenz zu erhöhen und Korruption zu bekämpfen, aber eben auch gerade im Bereich Menschenrechte, um halt deutlich zu machen, dass das zivile Mandat, das politische Mandat über das Militär das Wichtigste ist und dass eben sozusagen die absolute Leitlinie und sozusagen Teil der DNA des kolumbianischen Militärs die Menschenrechte sein müssen. Und da, glaube ich, ist Kolumbien durch die Zusammenarbeit mit der NATO ein ganzes Stück vorangekommen.
Jetzt haben wir auf Kolumbien geschaut, also wie Kolumbien von der Partnerschaft profitiert. In einem Text, ich habe es angedeutet, schreibst du aber auch, dass die NATO selbst profitiert. Wo profitiert die NATO von dieser Partnerschaft mit Kolumbien?
Ich habe es gerade schon erwähnt, die kolumbianischen Streitkräfte haben natürlich durch diesen langen internen Konflikt sehr viel Erfahrung auch im Umgang mit asymmetrischen Konflikten, mit Guerilla, mit Aufstandsbekämpfung, mit Terrorismus und gerade eben auch beim Thema Bekämpfung von Minen, Räumung von Antipersonenminen haben sie eben sehr viel Erfahrung und können diese Erfahrung weitergeben. Deswegen gibt es zum Beispiel dieses Trainingszentrum hier in Kolumbien bei der Minenräumung, eins von über 30 Trainingszentren der NATO, wo eben dann NATO-Angehörige aus anderen Partner- und Mitgliedsländern, die nach Kolumbien kommen, um sich bei diesem Thema ausbilden zu lassen. Aber genauso beim Thema Spezialoperationen, die sogenannten Kommandokräfte oder Spezialkräfte Kolumbiens haben durch diesen langen Konflikt eben sehr viel Erfahrung erworben, geben diese Erfahrung eben auch weiter. Nur mal um ein Beispiel zu geben, es gibt eben auch Wettkämpfe zwischen den sogenannten Kommandokräften, was in Deutschland die KSK wäre. Diese Wettkämpfe hier in Amerika finden sozusagen zwischen Süd- und Nordamerika statt. Und Kolumbien hat in den letzten Jahren, ich glaube in den letzten 18, 19 Jahren, diese Wettkämpfe 12-mal gewonnen. Also damit kann man sagen, dass Kolumbien eigentlich zu den stärksten Kommandokräften gehört, die wir hier auf dem amerikanischen Kontinent haben. Und da haben sie natürlich etwas, was sie auch anbieten können, weil andere Mitgliedsländer dort nicht so spezialisiert sind.
Stefan, nun regiert in Kolumbien seit 2022 mit Gustavo Petro erstmals in der Geschichte des Landes ein dezidiert linker Präsident. Wer die Linke in Lateinamerika kennt, weiß, dass dort in weiten Teilen ein ganz bestimmtes Verständnis von in Anführungszeichen Anti-Imperialismus vorherrscht. Ein Verständnis, das sich vor allem in einer tiefen Abneigung gegenüber den USA und in einer zum Teil erstaunlichen Offenheit gegenüber autoritären Mächten wie China oder Russland, aber auch Iran zeigt. Gustavo Petro hat als Oppositioneller die Vorgängerregierung wegen der Annäherung an die NATO und die Partnerschaft mit den USA stets scharf kritisiert. Das schreibst du in deinem Text. Den russischen Angriff auf die Ukraine habe er, anders als sein Vorgänger, bislang mit keiner Silbe verurteilt. Ist die Partnerschaft Kolumbiens mit der NATO unter Petro akut gefährdet?
Nein, ich würde sagen, zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Also das, was du erwähnt hast, ist vollkommen richtig. Wir haben hier erstmals einen linken Präsidenten, der selbst aus einer ehemaligen Guerilla-Gruppe kommt, aus der M19, die 1990 die Waffen niedergelegt hat, sich in den politischen Prozess integriert hat. Aber trotzdem hat er natürlich, er und seine Unterstützer haben diesen antiimperialen oder antiamerikanischen Reflex. Und wie gesagt, du hast vollkommen recht, er hat den russischen Angriffskrieg nicht kritisiert. Er hat eine sehr scharfe, als Oppositionsführer, eine sehr scharfe antiamerikanische, anti-NATO-Rhetorik immer gehabt. Jetzt, wo er Präsident ist, setzt er das zum Teil immer noch fort. Wir haben es gehört vor der UN oder auch selbst bei seinem Auftritt in der Münchner Sicherheitskonferenz. Aber nach allem, was man hört, auch aus militärischen Kreisen, werden diese Zusammenarbeitsformate zwischen NATO und Kolumbien reibungslos und ungestört fortgesetzt. Und ich glaube auch, dass ein Gustavo Petro, der ja hier Präsident ist in Kolumbien, weiß, dass das natürlich ein wichtiger Bonus ist. Kolumbien ist das einzige globale Partnerland der NATO in Lateinamerika. Es profitiert ungemein von dieser Zusammenarbeit und Kolumbien hat natürlich nach wie vor große sicherheitspolitische Herausforderungen. Und es wäre tatsächlich schwierig, diese Zusammenarbeit zu beenden und diese Privilegien damit auch aufzugeben, die Kolumbien gerade genießt. Und deswegen würde ich sagen, aktuell ist die Partnerschaft nicht gefährdet. Man kann es vielleicht auch daran sehen, dass Petro zwar einerseits diese rhetorischen Angriffe gegen USA und den Westen und den Norden und die NATO fortsetzt, aber an diesen Formaten nichts ändert. Und das führt eben dazu, dass er selbst aus eigenen Kreisen, aus der Linken, stark kritisiert wird. Die sagen, naja, da wird viel geredet, aber am Ende wird die Zusammenarbeit fortgesetzt, die Zusammenarbeit wird nicht beendet. Also er erfährt selbst Widerstand und Kritik aus den eigenen Reihen. Und ich glaube, das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass im Moment diese Zusammenarbeit nicht in Frage steht.
Also Stefan, kann man sagen, dass aus pragmatischen Gründen Petro daran festhält, also weil diese Partnerschaft eben einfach für das Land und für die Sicherheit zu wichtig ist?
Definitiv, genauso würde ich es beurteilen.
Stefan, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute nach Bogotá.
Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Berlin.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wer mehr über unsere Arbeit erfahren will, kann das tun unter www.auslandsinformation.de. Auf der Internetseite findet sich auch die neue Ausgabe der Auslandsinformation zu 75 Jahren NATO, in der auch Artikel unserer heutigen Interviewpartner enthalten sind. Auf der Internetseite könnt ihr die Ausgabe digital lesen oder aber die Printausgabe kostenlos bestellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald.